eine ist mein kleiner Bruder, das andere bin ich. Wer ist, müsst ihr ihn nachher selber fragen. Kirche ist ein guter Ort, um über Konflikte zu sprechen. Warum? Weil der Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht dazu da ist, dass du irgendwie ein bisschen schöne Zeit hast, ein paar religiöse Gefühle und dann gehst du in deinen Alltag und es war's. Und es ändert nichts. Der Sonntagmorgen ist dafür da, dass du ausgerüstet wirst. Dass du ausgebildet wirst, damit dein Leben voller Kraft ist und einen Unterschied macht. In dem Leben, in deinem eigenen Leben, dass dein Glaube einen Unterschied macht in deinem Leben, aber auch in dem Leben der Menschen um dich herum. Und das ist mein Wunsch für heute, dass wir ein Stückchen mehr verstehen, wie sehr Gottes Herz für Gemeinschaft schlägt und wie das auch ein Stück weit praktisch aussehen kann. Ich habe lange Zeit gedacht und manchmal ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich meine, so wie ich denke, so wie ich fühle, wie ich Dinge wahrnehme, das ist der Standard. Das ist das Normale. Und da ich die Älteste von drei Geschwistern bin, bin ich da auch eine ganze Zeit ganz gut mit gelaufen. Vor allem, da mein kleiner Bruder und ich uns doch sehr ähnlich sind in vielen Dingen. Aber spätestens, als meine kleine Schwester dazu kam, die so anders ist in vielen Dingen, bröckelte diese Überzeugung ein wenig. Und ich feiere sie total, sie ist eine unglaublich tolle junge Frau. Aber es passiert doch immer wieder, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit, dass da Probleme auftauchen. Es kann sein, dass du nachher hier rausgehst und dich mit jemandem unterhältst und du sagst, Mann, der Gottesdienst heute oder die Predigt oder der Lobpreis, die haben mich total ermutigt. Die haben mich aufgebaut. Und dein Gegenüber sagt, weiß nicht, mich irgendwie nicht so, mich irgendwie runtergezogen. Wir sind unterschiedlich, jeder von uns ist anders und das ist von Gott so gewollt. Diese Gemeinde, heute Morgen sitzen wir hier zu 200, 250 Leuten und jeder von uns ist anders. Und trotzdem wollen wir gemeinsam unterwegs sein, heute Morgen und als Gemeinde, gerade jetzt. Aber um das hinzukriegen, ist es wichtig, dass du für dich erstmal rausfindest, wie tickst du denn eigentlich? Wie funktionierst du? Was triggert dich? Es gibt in der Psychologie eine ganze Bandbreite an Persönlichkeitstests und man mag davon halten, was man will. Man kann sagen, man steckt Menschen in Schubladen und ja, tut es auch. Aber häufig sind sie eine gute Richtlinie, ein Anhaltspunkt, wo man anfangen kann. Und es gibt den DISC, den sicherlich viele kennen. Es gibt PSTR und wie sie alle heißen. Aber bestimmte Worte tauchen doch immer wieder auf. Zum Beispiel extrovertiert. Extrovertierte Menschen fühlen sich wohl in Gemeinschaft, wenn sie unter vielen Menschen sind. Sie haben immer was zu erzählen, sie lieben es, wenn viel los ist und man sieht sie schnell in Führungsrollen. Auf der anderen Seite gibt es introvertierte Menschen. Introvertierte Menschen sind häufig eher zurückhaltend, manchmal etwas ernster, bevorzugen kleinere Gruppen und man kann sich immer auf sie verlassen. Ihr könnt ja mal raten, wo ich so hingehöre auf der Skala. Und da liegt ja auch keine Wertung drin. Ich kann da ja auch nichts für, dass ich so bin, wie ich bin. Aber es hilft häufig klar zu kriegen, was ich selbst bin, wie ich selbst bin und wie mein Gegenüber Dinge sieht. Ich bin eher ein extrovertierter Typ, aber ich habe geniale Freunde, die eher introvertiert sind. Und es ist so wichtig, das zu wissen, weil es sonst vermehrt zu Konflikten kommt. Eine andere Skala, die auch häufig auftaucht, ist aufgabenorientiert gegenüber menschenorientierten Menschen. Stell dir mal vor, du sitzt zu Hause am Schreibtisch und arbeitest konzentriert an einer Hausarbeit für alle Studenten oder vielleicht an eurer Steuer oder sowas ähnliches. Und plötzlich klingelt es an der Tür. Und deine Nachbarin steht vor der Tür und sagt, hey Mann, komm, lass einen Kaffee trinken gehen. Dann kann es sein, dass du denkst, Mist, wie werde ich die denn jetzt los? Ich muss diese Aufgabe fertig kriegen. Ich habe eine Deadline. Das ist wichtig jetzt. Oder du denkst, yes, alles klar, die Aufgabe kann warten. Lass uns einen Kaffee trinken, lass uns schnacken gehen. Das zeigt so ein bisschen den Unterschied, ob man eher aufgabenorientiert oder eher menschenorientiert ist. Und dann gibt es natürlich wilde Kombinationen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind extrovertiert und aufgabenorientiert. Jetzt sind irgendwie die Links da verschwunden. Naja, extrovertiert und aufgabenorientiert. Sie werden häufig auch dominant genannt. Das sind Menschen, die sehr direkt sind, selbstbewusst, die mutig vorangehen, die etwas bewegen. Und Gott sei Dank gibt es solche Menschen, denn wir als Kirche, als Nation und als Menschheit wären wir nicht da, wo wir heute sind, wenn es solche Menschen nicht gäbe. Ich glaube, dass wenn wir in die Bibel gucken, dass Paulus so ein Mensch war. Paulus hatte einen Auftrag. Er hatte diese Vision und er hat gesagt, nichts hält mich auf, da zu gehen. Und als es darum ging, Johannes Markus, einen seiner Mitarbeiter, auf eine neue Reise wieder mitzunehmen, nachdem er ihn das letzte Mal so enttäuscht hatte, hat Paulus gesagt, ich kann mich nicht auf ihn konzentrieren, ich muss gehen, ich habe da keine Zeit für. Während Barnabas, sein anderer Mitarbeiter, ihn unbedingt mitnehmen wollte. Dann gibt es extrovertiert und menschenorientierte Menschen. Wir nennen sie, wir nennen sie initiativ. So. Das sind häufig sehr impulsive Menschen. Menschen, die immer viele neue Ideen haben, die es lieben, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Sie sind immer gut gelaunt, sie sind optimistisch und sie sind gesprächig. Sie lieben es zu sein, wo das Leben ist. Petrus war so jemand. Petrus sprühte nur so von verrückten und auch guten Ideen und er war sehr impulsiv in seiner Art. Ihr erinnert euch an die Geschichte, wo die Jünger auf dem Boot sind und der Sturm tobt und Jesus geht auf dem Wasser vorbei und das Beste, was Petrus zu tun hat, ist, yay, lass mich auch auf dem Wasser gehen, lass mich aus dem Boot springen. Verrückte Ideen, aber auch Ideen, die die ganze Gruppe vorangebracht haben. Dann gibt es menschenorientiert introvertierte Menschen. Das sind die demokratischen Leute, die guten Zuhörer, die ruhigen, loyalen Menschen, die guten Freunde, die gerne in dem Stetigen bleiben. Abraham war so jemand. Ja, er hat sich herausfordern lassen, auf die große Reise zu gehen, aber wenn es um seine Familie ging, um seine Freunde ging, dann hat er gesagt, du zuerst. Sein Neffe Lot durfte sich zuerst das beste Land aussuchen. Und er ist Lot mehrmals zur Hilfe geeilt, als er in Schwierigkeiten war. Als er nach Ägypten gezogen ist, Abraham, war er eher zurückhaltend. Das sind die demokratischen Leute. Und als letzte Gruppe haben wir die introvertiert aufgabenorientierten Menschen. Das sind die systematischen Leute, die mit hohen Maßstäben die Listen und Checklisten machen, alles abhaken und sehr zielstrebig sind. Und auch die sind wichtig, um Ziele zu erreichen. Als Mose Gott begegnete am brennenden Dornbusch und den Auftrag bekam, das Volk Israel aus Ägypten herauszuholen, ja, was hat er da gesagt? Wäre es Petrus gewesen, hätte der wahrscheinlich gesagt, gib den Stock her, ich bin schon unterwegs. Wäre es Paulus gewesen, hätte der gesagt, gib den Stock her, ich bin schon unterwegs. Wäre es Petrus gewesen, hätte der wahrscheinlich ähnlich gesagt, alles klar, los geht's, das ist eine super Idee, dann sehe ich meine Freunde wieder und es passiert hier mal was Neues. Abraham hätte wahrscheinlich gesagt, ja, aber ich bin jetzt auch schon 40 Jahre hier. Ich habe hier jetzt auch Familie und ich habe Freunde und ich muss erst mal fragen, wie die das sehen und dann können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Und Mose? Mose hatte viele Fragen. Er hat gesagt, ja, wie wird denn das gehen? Wer bist du eigentlich? Was soll ich denn dann sagen? Also ich kann ja nicht so richtig gut sprechen. Und was soll ich da eigentlich genau machen? Und es war gut, dass Mose so ein gewissenhafter Mensch war in diesem Moment, weil hätte ein initiativer Petrus oder ein anderer unsicherer Mensch, vielleicht jemand, der mit guten Ideen vorangeht, dieses Volk aus Ägypten in die Wüste geführt und hätte dann da gestanden und gesagt, mal gucken, wir laufen mal in die Richtung. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mal gucken, wo wir hinkommen. Es war gut, dass Mose so gewissenhaft war und vorausgeplant hat. Und es ist egal, wen du nimmst, von denen oder auch von uns, alle sind wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig und wir können auf keinen verzichten. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen und wir brauchen die Ergänzung. Das führt dann aber unweigerlich zu Konflikten. Conflictus, Latein, aus dem Lateinischen, bedeutet aufeinander prallen, aufeinander treffen. Zum Beispiel Paulus und Barnabas. Paulus wollte Johannes Markus nicht mehr mitnehmen, weil er gesagt hat, er hat mich schon einmal enttäuscht. Barnabas auf der anderen Seite war menschenorientierter und hat gesagt, du, ich sehe aber das Potenzial in ihm. Und hat sich in Johannes Markus investiert und Johannes Markus wurde später auch wieder ein guter Mitarbeiter von Paulus. Aber in diesem Moment, in diesem Konflikt mussten Paulus und Barnabas in ihrer Unterschiedlichkeit getrennte Wege gehen. Und es zeigt uns, dass Konflikte normal sind. Ich persönlich sehe das eigentlich nicht so. Ich bin ein Mensch, der, wenn er merkt, dass er auf einen Konflikt zusteuert, den lieber umgeht. Ich habe früher nie so richtig gelernt, mit Konflikten gut umzugehen. Und in meiner Harmoniebedürftigkeit ist das für mich immer noch schwierig. Aber ich merke immer mehr und immer wieder, wie wichtig das ist, Konflikte anzugehen. Auch und gerade in der Kirche. Und wir denken so oft, ja, aber hier kann das doch nicht. Hier darf das doch nicht. In diesem Heiligtum. Gott hat uns doch von unserer Schuld erlöst. Ja, aber nicht von unserer Menschlichkeit. Wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es Konflikte. Die Kirche war so lange perfekt, bis der erste Mensch seinen Fuß hineinsetzte. Und die Kirche war gerade erst ein paar Tage alt, als der erste Konflikt schon geschlichtet werden musste, weil einige Witwen übersehen worden waren. Von Paulus und Barnabas habe ich schon gesprochen und auch Jesus war kein konfliktfreier Mensch. Und das ist meine erste Weisheit für heute. Konflikte sind normal. Und die zweite, Konflikte können durchaus positiv sein. Denn durch Konflikte können wir lernen. Du kannst dich selbst besser kennenlernen und dein Gegenüber besser kennenlernen. Und wir können daran wachsen. Siegfried Grossmann schrieb in seinem Buch, jeder Konflikt vermittelt uns eine Botschaft, die zum Beginn einer Entwicklung werden kann, die uns verändert. Oft merken wir erst durch eine Störung einer Beziehung, wie wichtig diese uns ist oder wie sehr wir auf sie angewiesen sind. So werden unsere Fähigkeiten aktiviert, uns zu verändern. Umso stärker, je existenzieller der Konflikt empfunden wird. Auf den Punkt gebracht heißt das, Konflikte sind Zeichen des Lebens. Lasst mich mal eine steile These aufstellen. Ich glaube, dass die Abwesenheit von Konflikten kein Zeichen für geistliche Reife ist. Wenn du hier sitzt und denkst, kein Schimmer, wovon ihr da vorne spricht, ich habe seit Jahren, seit Jahrzehnten keinen Konflikt mehr gehabt, die Predigt brauche ich nicht, dann kann es vielleicht auch sein, dass du mit Scheuklappen durch dein Leben läufst. Weil in der Regel haben Menschen Konflikte. Und die, die sagen, kenne ich nicht, setzen sich dem vielleicht einfach nicht aus. Und ich glaube immer mehr, dass Konfliktfähigkeit ein Zeichen geistlicher Reife ist. Und ich glaube, dass Gott sich für dich und für mich und für uns als Kirche so sehr wünscht, dass wir lernen, auf eine gute Art mit Konflikten umzugehen. Bist du bereit, dich da herausfordern zu lassen? Ich brauche das. Und ich will das auch. Die Bibel sagt eine ganze Menge zu Konflikten. Und in unserer Predigtreihe zu Matthäus 18 schauen wir uns heute einen Text an, zu dessen Verdeutlichung ich gerne Ruth und Lisbeth mal nach vorne holen möchte. Weil ich glaube, dass wenn man so etwas vor Augen geführt kriegt, dass das hilft. Ruth, magst du dich einmal hier mit hinstellen? Und Lisbeth auf die andere Seite? Dankeschön. Cool. Die zwei haben ein Problem miteinander. Sieht vielleicht nicht so aus, ist so. Ruth war richtig gemein zu Lisbeth. Und sie hat ein paar echt verletzende Dinge gesagt. Und Lisbeth ist richtig sauer. Kannst du mal böse gucken? Kannst du gar nicht. Okay, die zwei, wir haben also ein Problem, diese zwei haben einen Konflikt. Und da steigen wir in unseren Text für heute ein. In Matthäus 18, ab Vers 15. Sündigt aber dein Bruder oder deine Schwester an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Okay, nochmal. Ruth war gemein zu Lisbeth. Der Vers wendet sich aber an Lisbeth. Sie soll hingehen und das klären. Die andere Variante gibt es auch, und da schauen wir nochmal kurz rein in Matthäus 5, ab Vers 23. Da steht darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Die Bibel sieht also beide Fälle vor. Aber egal wie rum, es ist klar, die Bibel sagt ganz klar, es liegt bei dir. Du machst den Unterschied. Du bist gefragt, weil du bist die einzige Person, die uneingeschränkten Einfluss hat auf dein Leben. Es geht darum, dass die Verantwortung immer in deinem Feld liegt. Vollkommen egal, wer schuld ist. Du trägst die Verantwortung für, wichtig, für dein Leben. Und du entscheidest, ob dieser Konflikt dich ewig hemmen wird oder ob du ihn nutzt und erlebst, wie sich etwas in dir verändert. Und vielleicht stellt Gott uns manchmal sogar ganz bewusst schwierige Menschen in den Weg, um uns zu formen. Also, Schritt 1 für heute auf unserem Weg zur Konfliktfähigkeit, es liegt bei dir. Und Schritt 2 gleich hinterher, es liegt bei dir, ob du gehst. Gehen bedeutet, sich in Bewegung zu setzen, sich auf den anderen zuzubewegen. Okay? Lisbeth, die Richtung ist also klar, wir bewegen uns auf Ruth zu. Aber warte, bevor wir loslaufen, jetzt müssen wir ja nochmal eben klären, wie schnell oder wie langsam bewegen wir uns denn? Weil beides ist möglich. Die Bibel sagt uns in Epheser 4, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Ein zu langsam geht also. Wir neigen doch dazu, häufig die Dinge lieber ein Stückchen weiter wegzuschieben. Zu sagen, ich warte erst mal, bis sich die Wellen gelegt haben. Aber dabei unterschätzen wir, was Zeit mit Konflikten machen kann. Zeit kann Konflikte aufbauschen und verstärken. Und dann kann man in so eine innere Spirale kommen. Und dann kann es sein, dass Lisbeth sich hier hinstellt und drüber nachdenkt und sagt, boah, das war nicht nur gemein, das war mega fies. Und letztens war Ruth auch schon so. Boah, das ist echt das Letzte, wo ich die das nächste Mal sehe. Und dann steigern wir uns da so rein und es geht in so eine Spirale. Zu schnell geht aber auch. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht sündigen sollen im Zorn. Zorn ist nicht das Problem, sondern was wir daraus machen. In Sprüche 14 steht, der Zornige handelt töricht. Lisbeth ist also so richtig zornig und sie will zu Ruth. Und jetzt ist wichtig, wir laufen Schleifen. Wir könnten zum Beispiel einen Spaziergang durch den Wald machen. Oder wir können uns hinsetzen und erstmal aufschreiben, was wir so denken. Oder was machst du, wenn du mal Dampf ablassen musst? Hast du einen Boxsack zu Hause?
Nee. Ausruhen.
Ausruhen, okay, ist auch gut. Mal ein bisschen drüber schlafen, ist auch eine gute Idee. Und bewegen uns in Schleifen, wir haben hier nicht so viel große Schleifenplatz, aber ist egal, auf Ruhe zu. Und auf dem Weg, wenn wir auf dem Weg sind, ist es wichtig, dass ein Perspektivwechsel stattfindet. Sich mal zu fragen, hey, warum hat Ruth denn so reagiert? Was für eine Persönlichkeit ist Ruth eigentlich? Schaffe ich es, auch in meinem Zorn Ruths Persönlichkeit wertzuschätzen? Was war eigentlich vorher? Das ist so wichtig. Und kurz vor dem Ziel ist dann auch nochmal wichtig zu klären, wo gehe ich hin? Zu der Person. Und wenn wir nochmal an den Vers 15 zurückdenken, den wir gerade gelesen haben. Habe ich ihn hier nochmal? Nein? Noch nicht. Okay. Dann steht, Weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Weil, kennt ihr das, dass plötzlich noch jemand anders auf der Bildfläche erscheint? Amy, magst du mal dazu kommen? Plötzlich trifft man noch auf eine dritte Person. Amy, sehr gut, danke. Stell dich mal dazu. Treffen plötzlich auf eine dritte Person und dann denkt Lisbeth vielleicht, oh Mensch, Amy, die ist so nett, die ist so lieb und die versteht mich bestimmt. Ich glaube, ich erzähle ihr erstmal, wie gemein Ruth zu mir war. Weil ich muss mir ja auch Rat holen, bevor ich zu Ruth gehe. Und wir quatschen uns das so rund, merkt ihr das? Wir denken, dass wenn ich erstmal mit jemandem anderen spreche, dass mir das hilft, dass ich mir Rat hole, dass es mir hilft, runterzufahren und ein bisschen Dampf abzulassen. Aber eigentlich funktioniert das nicht und eigentlich wollen wir doch nur ein bisschen lästern, oder? Geh zu der betreffenden Person alleine. Alles andere macht die Sache nur komplizierter, weil Amy hier wird unweigerlich zu einer Art Anwalt. Für die eine oder für die andere Person. Und entweder sie mischt sich ein oder selbst wenn sie es nicht tut, wird irgendwas hängen bleiben. Und das nächste Mal, wenn sie Ruth begegnet, denkt sie vielleicht, ja stimmt, bisschen komisch war Ruth ja schon immer.
Das denke ich auch so.
Es gibt immer zwei Seiten. Und wenn das nächste Mal jemand zu dir kommt und sagt, hast du schon gehört, was der oder die wieder gesagt oder getan hat? Dann frag bitte zuerst, hast du schon mit der Person gesprochen? Nein? Dann mach das bitte. Danke, Amy. Okay, jetzt sind wir schon ganz nah bei Ruth angekommen. Und jetzt schieben wir noch mal kurz was ein. Unseren Schritt 3 für heute. Haben wir Ranger heute hier? Oder ehemalige Ranger geht auch? Ja, wo seid ihr denn? Sehr gut. Könnt ihr mal alle so richtig laut mit mir die goldene Regel aufsagen? 3, 2, 1. Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Genau. So wie du willst, dass dich Menschen behandeln, so behandle du sie. Und das ist der dritte Schritt, der hier fehlt. Da ist er. Der richtige Ton, der richtige Umgang macht den Unterschied. Der ist entscheidend. Und Schritt 4, nochmal sich in den Kopf zu holen. Okay, was ist nochmal das Ziel? Mein Ziel für dieses Gespräch gleich ist nicht abzurechnen mit Ruth oder Ruth bloßzustellen. So oft geht es uns darum zu klären, wer Recht hat. Aber es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, Versöhnung zu schaffen. Um deinetwillen. Weil wir kennen das. Im Deutschen sagen wir das auch so schön, wenn wir jemanden nicht vergeben wollen, wenn wir Versöhnung nicht als Ziel haben, dann tragen wir einer Person etwas nach. Ist ziemlich klar, wer hier welche Last trägt, oder? Und noch einmal, das schaffst du nur in einem persönlichen Gespräch. Das schaffst du niemals per SMS, per E-Mail, per Facebook oder irgendetwas anderes. WhatsApp, vollkommen egal. Aber manchmal sind wir so feige. Und wir denken, wir klären das mit einem einfachen Klick. Und klick, die Nachricht ist raus und ich denke, ach egal, wird schon gehen. Aber es richtet so viel Schaden an. Und es wird niemals zum Ziel der Versöhnung führen. Weil Kommunikation ist so viel mehr als Worte. Es braucht Gestik, es braucht Mimik. Lass deine Hände vom Handy, bitte. Lass deine Hände vom Internet, wenn du emotional aufgewühlt bist. Kläre Dinge persönlich. Okay, zurück zum Gespräch. Hier muss jetzt geklärt werden, geh nochmal einen Schritt auf Ruth zu. Hier muss jetzt geklärt werden, okay, was ist vorgefallen? Wie konnte es dazu kommen und warum? Und es geht darum, zu vergeben, Versöhnung zu suchen, um deiner Seele willen. Und gerade Vergebung ist nochmal ein krasses Thema, wo Jürgen nächste Woche drüber sprechen wird. Ein Riesending. Es geht darum, zu verstehen, dass wir nicht perfekt sind. Dass wir einander brauchen. Und es geht darum, dann gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Etwas, was mir in Konfliktgesprächen schon häufig geholfen hat, sind die drei Ws. Die stehen für wahrgenommen, Wirkung und Wünsche. Wie habe ich Dinge wahrgenommen? Welche Wirkung hatten sie auf mich? Und was würde ich mir wünschen? Wisst ihr, wenn wir zu Leuten kommen und sagen, du musst dich verändern, du musst das und das tun, dann wird das unweigerlich dafür sorgen, dass sie dicht machen. Aber wenn wir kommen und sagen, du, ich würde mir so wünschen, dass wir das hinkriegen. Ich würde mir so wünschen, dass du pünktlich kommst, wenn wir uns verabreden. Ich würde mir so wünschen, dass wenn du auf der Arbeit Ärger hattest, dass du das nicht an uns zu Hause auslässt. Oder was auch immer. Damit können Menschen so viel besser umgehen. Ich entlasse euch zwei jetzt mal. Vielen Dank für eure Hilfe. Ist danach immer alles wieder so wie vor dem Konflikt? Nein. Zerbrochenes Vertrauen kann nicht immer wiederhergestellt werden. Manchmal ist großer Schaden angerichtet worden. Aber mein persönliches Ziel ist immer, dass ich Menschen wieder in die Augen schauen kann. Dass ich nicht denke, boah, ich kann Sonntag nicht in den Gottesdienst gehen, weil dann begegne ich vielleicht der oder der Person. Oder ich muss an der Uni so kurz nach Anfang des Seminars reinschleichen und kurz vor Ende wieder rausschleichen, damit ich gar nicht erst in die Bredouille komme, mich mit dieser Person unterhalten zu müssen. Wenn du solche Gedanken hast, dann weißt du, dass bei dir sich noch was verändern muss. Aber wenn du einer Person begegnen kannst, du kannst in die Augen schauen, ohne dass neu die Gefühle hochkommen, dann weißt du, dass in deinem Herzen etwas passiert ist. Und du gehst ja auch nicht, wenn dir jemand den Arm gebrochen hat, absichtlich, wieder hin und sagst, jupp, ist wieder heile, kannst nochmal brechen. Manchmal braucht es seine Zeit, bis Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Und manchmal geht es auch gar nicht. Und ich habe einen Vers tatsächlich übersprungen gerade, da gehen wir nochmal zurück. In Vers 16 steht, hört er nicht auf dich? So nimm noch ein oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier- oder Dreierzeugenmund bestätigt werde. Und jetzt nehmen wir den nächsten Vers. Hört er auch auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Und hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Was heißt denn das jetzt? Gemeindeausschluss? Wie ein Heide und wie ein Zöllner. Was hat Jesus uns denn gezeigt? Wie ist Jesus mit Heiden und Zöllnern umgegangen? Ja, ich passe mich nicht an. Ja, ich lasse mich nicht offenen Auges belügen, betrügen oder ähnliches. Aber ich fange auch nicht an, diese Person zu meiden, schlecht über sie zu reden oder selbst zu versuchen, ihr Schlechtes zu tun. Unser Ziel muss Versöhnung sein. Aber warum? Warum ist das denn so wichtig? Ich kann mich doch auch einfach hier hinsetzen, die Person meiden und dann leben wir halt so aneinander vorbei. In Kirche geht das auch ganz gut, vor allem in einer großen Kirche, wie wir es sind. Aber in Beziehung und in dem, wie wir Beziehung leben, liegt eine unglaubliche Autorität und Macht, die Gott uns da reingelegt hat. Und damit auch eine große Verantwortung. Weil der Text geht nämlich weiter. Und es geht weiter in Vers 18 mit, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Und dann folgt der Höhepunkt des gesamten Kapitels, der Dreh- und Angelpunkt, von dem Jan letzte Woche schon sprach, in Vers 19 und 20, wo steht, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wow, das ist so stark. Das hat unglaubliche Macht. Wir nehmen das so häufig, reißen es aus dem Kontext und denken, ja, das ist eine schöne Gebetsermutigung. Wir sitzen hier zusammen, wir beten und es ist schön, Gott ist mitten unter uns. Aber diese Verse stehen in diesem Kontext von Konflikten und sind eigentlich nicht rauslösbar daraus. Und in Konflikten ist diese Gemeinschaft, ist dieser Wille auf Einheit so unglaublich wichtig. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, aber so einfach ist das nicht. Du hast keine Ahnung, wie viel Zeit schon vergangen ist. Du hast keine Ahnung, wie kompliziert das ist. Ich kann nicht einfach zu der Person hingehen und mit ihr sprechen. Dann nimm dir diesen Vers, nimm ihn im Gebet, stell dich drauf und nimm dir da gerne 2, 3 andere Personen dazu. Nicht um schlecht zu reden, nicht um Schuld darzustellen, sondern um Schritte zu gehen, auf Versöhnung zu. Und lass dir versichert sein, auf dem Gebet der Versöhnung ruht Gottes Auge. Ich möchte zum Ende noch mal kurz auf den Kontext des Bibeltextes eingehen. Letzte Woche hat Jan vom Gleichnis über das verlorene Schaf gesprochen. Und da waren 100 Schafe und eins geht verloren. Und der Hirte geht zu diesem einen Schaf mit dem Ziel, es wieder zur Gemeinschaft zurückzuführen. Und es ist ein Bild dafür, dieses Gleichnis zeigt uns, wie Jesus zu uns Menschen kam und in jede Situation neu kommt, in die wir ihn hineinbitten, mit dem Ziel, dass Versöhnung geschehen kann. Zwischen Gott und uns, aber auch zwischen uns untereinander. Jesu Herzschlag ist Versöhnung. Und es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und wir wollen das leben, als Christen, als Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott will, dass seine Gemeinde ein leuchtendes Vorbild wird für die Welt da draußen und für alle Menschen. Amen. Indem wir Menschen sind, die konfliktfähig sind. Menschen, die aufeinander zugehen. Menschen, die um Versöhnung kämpfen. Ich glaube so sehr, dass das der Herzschlag Gottes ist. JF Kennedy, einer der Präsidenten Amerikas, hat einmal während eines politischen Streits gesagt, what unites us is far greater than what divides us. Was uns vereint, ist so viel größer als das, was uns trennt. Und hey, wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wir können sagen, wer uns vereint, ist so viel größer als das, was uns trennt. Nach dem Gleichnis mit dem verlorenen Schaf kommt dann der Text, den wir heute gelesen haben. Und direkt danach, während Jesus noch so ausführt, springt unser Initiativer Petrus auf und sagt, alles klar, Schwierigkeiten, Konflikte, habe ich verstanden. 7-mal vergeben reicht, oder? Und Jesus macht ihm klar, du hast es nicht gecheckt. Du hast es nicht gecheckt. Nicht 7-mal. 7-mal, 70-mal. Immer wieder und immer wieder. Und danach erzählt Jesus diese mächtige Geschichte über Vergebung, wo ich jetzt gar nicht so drauf eingehen will, weil Jürgen da nächste Woche sprechen wird. Aber die uns klar macht, dass uns so viel mehr vergeben wurde, als irgendjemand uns jemals antun könnte. Jesus kam auf diese Erde, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit Versöhnung mit dem Vater wieder möglich ist. Und es ist nicht leicht. Vergebung ist nicht leicht. Versöhnung ist nicht leicht. Aber dieser Weg ist alternativlos. Ich möchte dir so Mut machen, Schritte auf dem Weg zur Versöhnung zu gehen, um deiner Seele willen. Gott ist ein Gott der Versöhnung. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach mir. Er sehnt sich nach jedem einzelnen Menschen. Und er liebt es, wenn Menschen wieder in Gemeinschaft mit ihm kommen. Und wenn du heute hier bist, heute Morgen, und du hast dieses Geschenk der Versöhnung mit Gott noch nicht angenommen für dich, dieses Geschenk der Vergebung durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, für dich, für deine Schuld, dann möchte ich dir heute die Möglichkeit dazu geben, wie wir es sonntags im Gottesdienst fast immer machen. Ich werde gleich kurz ein Gebet sprechen. und werde dann die Frage stellen, ob du diese Versöhnung, dieses Geschenk annehmen möchtest für dich und ein neues Leben starten möchtest mit Jesus in Gemeinschaft mit ihm. Und dann kannst du gerne, wenn ich diese Frage gleich stelle, kurz die Hand heben. Und dann würde ich gerne für dich beten. Aber ich bete noch eben kurz vorweg. Vater Gott, ich